Herzlich willkommen zum Podcast Freiraum für Führungskräfte mit Nicole Zetsch. Und heute mir gegenüber via Zoom, leider nicht im selben Raum, aber ich freue mich trotzdem umso mehr, mit Dr. Christine Brenner. Herzlich willkommen, Christine.
Vielen Dank für die Einladung, Nicole. Schön, hier zu sein.
Genau, ich freue mich ganz, ganz doll. Wir haben vor kurzem mehrere Abende online miteinander verbracht, wie man das heutzutage so macht, weil ich einen wunderbaren Kurs bei dir mitgemacht habe. Ich folge dir schon ewig lange, weil du für mich die Vertreterin für das Konzept des Selbstmitgefühls in Deutschland bist und ich schon deine Bücher gelesen habe und ich immer gerne meinen Coaches praktisch das auch weiterempfehle. Aber dann bin ich drüber gestolpert, dass du ganz aktuell einen Aufbaukurs anbietest, nämlich zum Mindful Self-Compassion und zum kraftvollen Selbstmitgefühl, wo wir heute auch viel drüber sprechen werden. Und da habe ich dann 4 Abende mit dir verbringen dürfen. Das war sehr, sehr kraftvoll tatsächlich. Und wie ich dir eben schon sagte, hat das auch nochmal ganz viel bei mir angestoßen. Und wir werden nachher in einiges inhaltlich hier reingehen, aber das erstmal sozusagen zu dem Link, wie ich auf dich gekommen bin und warum ich mich umso mehr freue, dich heute hier zu haben. Und das ist mir echt eine große Ehre.
Vielen, vielen lieben Dank, Nicole. Und ich freue mich auch riesig, dass du dieses Thema, was mir jetzt gerade so am Herzen liegt, dieses kraftvolle Selbstmitgefühl aufgegriffen hast und dass wir das mit den Hörerinnen teilen können.
Genau, da werden wir ganz schön nochmal differenzieren und herleiten. Weil machen wir das so ein bisschen wie sozusagen bei der Feuerzangenbowle, stellen uns erstmal ganz blöd und setzen nichts an Vorwissen bei unserer Hörerschaft voraus, sondern wollen die wirklich von Anfang an mitnehmen, weil für viele ist das ja ein ganz eigenartiger Begriff, auch erstmal das Selbstmitgefühl. Ja, Christine, aber bevor wir da einsteigen und du als Expertin uns an die Hand nimmst, würde ich gerne doch erstmal wissen, wer bist du eigentlich? Also stell doch dich gerne erstmal hier vor.
Gute Frage. Also ich bin von Haus her klinische Psychologin. Ich bin im angloamerikanischen Raum sozusagen beruflich sozialisiert und aufgewachsen. In Deutschland nennt man es dann psychologische Psychotherapeutin und ich habe tatsächlich beruflich angefangen in diesem klinischen Bereich, also wirklich Leute zu unterstützen, die auch sehr schwer psychisch erkrankt sind. Das ist eigentlich auch so eine, ja, war auch wirklich eine Leidenschaft von mir, Leuten zu helfen und da auch wirklich zu helfen, dass sie nicht aus dieser Stigmatisierung rauskommen, was ein Riesenthema ist. Also wenn man schwere psychische Erkrankungen hat, das ist oft so ein Stiefkind, die Psychiatrie und genau. Und gleichzeitig kam ich dann so, das war es auch jetzt schon so, ja, gute 12, 13 Jahre her, als ich in Großbritannien war, kam ich in diese Welle mit hinein, die dort begann, innerhalb dieses klinischen Settings, nämlich diese Achtsamkeitswelle, wo zum Beispiel das Programm Mindful-Based Cognitive Therapy dann so angewandt wurde, um Leuten zu helfen, die eine schwere Depression haben, um Depressionen vorzubeugen. Also es verschob sich damals was so in Richtung Prävention durch Achtsamkeit und da kam ich in so Kreise rein, die eben die ersten mitgefühlsbasierten Programme für jedermann und jeder Frau und aber auch für Patientinnen mit schweren psychischen Erkrankungen entwickelt haben. Und da war ich halt sozusagen als Pionierin, war ich halt mitten drinne. Und was sich daraus entwickelt hat, ist, dass ich eben insbesondere das Mindful Self-Compassion-Programm, also dieses achtsame Selbstmitgefühlsprogramm, auch mit Chris Germer und Kristin Neff zusammen entwickelt habe und auch dann ganz schnell die Lehrerweiterbildung dafür für dieses Programm entwickelt habe. Und wir waren dann gleich, da ging es so ein bisschen raketenartig los in aller Welt unterwegs, um dieses Programm zu unterrichten und dann eben auch Lehrerinnen daran auszubilden. Und das heißt, es hat mich dann so ein bisschen in diese Richtung, ich sage jetzt mal Persönlichkeitsentwicklung, katapultiert, Prävention. Und die Essenz ist da eigentlich auch von diesem Selbstmitgefühl, dieses, wie kann ich mir selber helfen, wenn es mir schlecht geht oder wenn ich mich gar nicht mag, wie kann ich diese Beziehung zu mir freundlich, liebevoll und weise gestalten und sie überhaupt erstmal kultivieren. Und genau, und da bin ich irgendwie sozusagen in diesem Lernprozess hängen geblieben und gebe da auch sozusagen Seminare dazu und lass mir auch immer wieder was Neues einfallen. Genau. Also so viel dazu, wo ich gerade stehe.
toll. Und du hast seitdem, ein bisschen verfolge ich das ja tatsächlich auch, also 2016 habe ich meinen MSC-Kurs, meinen ersten Kurs hier in Berlin gemacht. Damals hat man das, glaube ich, noch nicht online gemacht. Mittlerweile wird ja ganz viel angeboten. Und habe damals schon ein erstes Büchlein auch dazu gelesen. Das heißt, du hast auch viel dazu geschrieben mittlerweile, hast Audiokurse, Retreats bietest du an, alles rund um dieses Thema. Also ist das wirklich so ein Schwerpunktthema auch für dich geworden?
Ja, ganz genau. Also diese Herzensverbindung und dann halt auch wirklich zu schauen, was, wenn ich in diese liebevolle Verbindung und diese weise Verbindung zu mir habe, wie kann ich dann auch wieder auf eine, ja, authentische, klare, weise Art und Weise mit anderen in Kontakt gehen, sozusagen. Also, und auch ein Schwerpunkt, glaube ich, bei mir, der ist sozusagen dieses wirklich zu schauen, was sind da für schwierige Gefühle, die mich auch von dieser Liebe zu mir abschneiden. Also halt Scham, sich anzuschauen, Wut, Ohnmacht, all die, ich nenne sie jetzt mal die hässlichen Gefühle, ja, die wir vielleicht auch lieber gerne uns nicht anschauen würden oder lieber gerne wegmachen würden. Das ist ja auch immer die Gefahr in diesem Bereich der, also wenn ich jetzt das Wort Selbstliebe oder sowas erwähnen würde, das kommt vielen dann sehr rosa vor und ein bisschen wie Zuckerguss, was es ja in meinem Erleben und in deinem sicherlich auch gar nicht ist.
Ja, aber das ist spannend.
Darum geht.
Ja. Und das ist spannend mit diesem Self-Love und Selbstliebe. Das parke ich irgendwo ganz anders tatsächlich. Ne, das hat immer so ein bisschen so dieses, nenne ich Flower Power, aber es ist, hat so ein rosa Gloss irgendwie und ist sozusagen für mich nicht so fundiert und auch nicht so wissenschaftlich belegt. Und das war, glaube ich, das, was mich von Anfang an, ich bin über die positive Psychologie dann halt auf das Konzept von Chrissy Neff of Self-Compassion gekommen, was mich so fasziniert hat, dass man diesen Aspekt, der mich vom Herzen her anspricht, aber auch wirklich wissenschaftlich fundiert erforscht hat und belegen kann. Magst du da nochmal auch reingehen, Christine, und nochmal uns mit reinnehmen? Was ist jetzt dieses Selbstmitgefühl, wenn es nicht diese rosa Selbstliebe nur ist, sondern was genau versteht man darunter?
Sehr gerne. Und genau, Klammer auf, ich bin auch so ein kleiner Nerd. Also ich habe zweimal promoviert und zu anderen Themen. Also ich liebe es, mir die Wissenschaft anzugucken. Muss ich ja auch wissen, alles, was ich sage, muss irgendwie ein Fundament haben. Also beruflich, und das ist sozusagen in mir drin verwoben. Und deshalb vielleicht auch nochmal dazu, dass das, glaube ich, auch wichtig ist, dass das zumindest ich in mir immer auch so schaue, dass man einfach schaut, was wirkt tatsächlich. Also ich würde gerne mal noch alles einbetten, auch in deine Arbeit, Nicole, dieses zu sagen, hey, wir befinden uns gerade in so einer Zeit, vielleicht in den letzten 15, 20 Jahren, wo wir so ein bisschen wegkommen von diesen dogmatischen Ansätzen, wie, ich sage jetzt mal, in Deutschland waren es früher dann im sozusagen die Psychoanalyse und die Verhaltenstherapie, mehr gab es da nicht, das habe ich dann so entdeckt, ja, also von diesem dogmatischen hin zu dem pragmatischen, weil wir die Neurowissenschaft auch haben, um wirklich zu sagen, hey, wie funktioniert unser Geist eigentlich, wie verarbeitet der schwierige Emotionen, wie kommen wir vielleicht auch in eine weisere Haltung uns selbst gegenüber, wie führen wir ein besseres Leben, da wir immer mehr darüber wissen, können wir dann auch sozusagen Interventionen uns sozusagen definieren, entwickeln, die diesem tatsächlichen Funktionieren unseres Geistes, also was evidenzbasiert ist, dann auch entspricht. Also so, das würde ich gerne so einbetten, weil ich finde es so schön, dass man einfach sagt, wir befinden uns jetzt in so einem Zeitalter, wo eigentlich alle jegliche Art von Persönlichkeitsentwicklung, Psychotherapie, dann also Coaching basieren darf auf diesen tollen Befunden und wir da sehr pragmatisch rangehen können. Also alle Zuhörerinnen auch, oft sind wir so ein bisschen persönlich investiert. Das hat mir geholfen, das mache ich. Also deshalb so tick ich eben und das hilft mir wahnsinnig, weil man kann dann immer auch noch alles neu revidieren, wenn da neue Befunde kommen und man es selber ausprobiert und so. Und Selbstmitgefühl ist eben etwas, was wir einbetten können, wissenschaftlich auch im Bereich einfach der Achtsamkeit, also sozusagen sich selbst durchs bewusst zu werden, dass wir einen gewissen Abstand haben zu unseren oder beobachten können, was in uns passiert, unsere Empfindungen, unsere Gedanken, unsere Gefühle. Und in diesem Bereich hat Kristin Neff dann auch, also war sie selber schon vertraut, hat sie weiter geforscht. Also Kristin Neff ist an der University of Texas in Austin, Professorin und Forschungspsychologin. Und sie hat sozusagen aus dieser eigenen Erfahrung mit der Meditation und aus der Erfahrung mit der Forschung zum Thema Selbstwert kam sie darauf, dass sie gesagt hat, Moment mal, wenn mein Selbstwert nicht gut ist und es mir schlecht geht, also ich mich im Moment gar nicht mag, dann einmal ist es ganz schwierig, mein Bewusstsein, also dieses achtsame Bewusstsein aufrecht zu erhalten. Und ich verfalle in Selbstverurteilung und ich fühle mich isoliert und ja, dieses achtsame Gewahrsein, dieses Gelassene kippt dann weg. Und so kam sie durch die Selbsterforschung auch drauf, dass es eben diesen weisen, wohlwollenden Kontakt zu sich braucht. Und sie hat dann die Hypothese aufgestellt, dass es eben das Gegenteil ist, was sie in sich beobachtet hat. Das war nämlich zu sagen, okay, gleichmütiges Gewahrsein von dem Schmerzhaften, was in mir auftaucht. Einfach zu sagen, hey, ja, da ist gerade Traurigkeit in mir da. Oder ja, ich bin gerade gestresst. Also nicht in die Geschichte hineinzugehen und auch es nicht wegzuschieben, was wir auch reflexartig machen, ist nicht unsere Schuld, sondern es eben vielleicht zu spüren, es zu benennen. Und zweitens versuchen, mental aus dieser schmerzhaften Isoliertheit, die ja aus diesem Schamgefühl kommt, dieses Gefühl, nur, also jetzt fühle ich mich traurig und draußen scheint die Sonne und nur ich bin so down und allen anderen freuen sich des Lebens. Und diese schmerzhafte Isoliertheit, die wir dann oft noch oben drauf setzen, also das passiert, wie gesagt, auch automatisch, ist nicht unsere Schuld, der was gegenüberzusetzen, und das nannte sie gemeinsames Menschsein. Also dieses Gefühl von, hey, es braucht man manchmal auch Zeit dafür zu sagen, anderen Leuten geht's ja vielleicht ähnlich an so einem sonnigen Tag. Es werden sich ja wohl nicht alle fröhlich fühlen. Vielleicht gibt's trotzdem ein paar, die traurig und gestresst sind, wie ich auch. Oder zumindest haben sie es schon mal zu anderen Zeiten auch erlebt. Also da irgendwie so eine Verbundenheit wieder zu herzustellen und aus dieser schmerzhaften Isoliertheit rauszukommen. Und der dritte Aspekt, also ist sozusagen, anstatt dass wir uns beschimpfen und da noch alles schlimmer machen und uns vielleicht sogar ängstlich oder depressiv zu machen durch diese automatischen Prozesse, ist zu sagen, hey, weil es mir jetzt gerade eh nicht gut geht, gerade deshalb möge ich sozusagen wohlwollend oder liebevoll mit mir umgehen. Also erstmal wie so eine gute Mama oder eine gute Oma oder Papa oder Opa, ja, so wie man sich das gewünscht hätte, einfach so sich so liebevoll zu begegnen, sich erstmal so sein zu lassen und aus diesem Raum und so einer fürsorglichen Haltung sich selbst gegenüber darf dann irgendwie vielleicht auch eine unterstützende Handlung entstehen. Also wenn ich jetzt sage, boah, ja, ist ja irgendwie normal, dass ich mich heute irgendwie traurig fühle. Und vielleicht geht es anderen auch so. Möge ich jetzt freundlich zu mir sein? Und wenn ich dem Ganzen erstmal Raum gebe, daraus kann ja vielleicht was entstehen, dass ich sage, okay, dann handle ich vielleicht bewusst entgegengesetzt und tue was, was sozusagen meine Stimmung hebt. Aber ich tue es nicht aus diesem, um was wegzumachen. Ja, das ist ganz subtil. Es ist nicht diese subtile Aggression. Das kann jetzt nicht sein, dass ich mich traurig fühle. Das geht gar nicht. Ja, ich muss mich jetzt fröhlich fühlen. Und aus dieser radikalen Akzeptanz dessen, dass es jetzt gerade so ist, wie es ist, dass ich mich so fühle und dass das sein darf, auch wenn ich es gar nicht unbedingt verstehe. Lass es einfach so sein oder ich lasse mich weinen oder was auch immer. Also da ist so eine Weisheit, die sogar in unserem Körper, in unserer Emotionen, in unserem System drinsteckt, an die wir auch andocken. Also es ist wirklich sehr selbstermächtigend sozusagen. Und dieses Selbstmitgefühl ist sozusagen dann dieses Komplettpaket. Es ist ja im Grunde jetzt wie ein Umgang mit mir selbst in einem bestimmten Moment, wo es mir schlecht geht. Ein weiser, wohlwollender Umgang, der auch irgendwie, wenn ich das immer mal wieder mache, mitfühlen mit mir umzugehen, also mir das gelingt, dann schaffe ich auch einfach so eine nachhaltige, selbstfürsorgliche Haltung in mir. Also, dass ich da irgendwie auch vertrauen kann, dass ich, wenn ich sage, oh, jetzt bin ich traurig, was brauche ich jetzt wirklich, damit es mir gut geht, eine Flasche Wein, dann irgendwie, das wäre jetzt wahrscheinlich nicht so dienlich, um, dass es mir nachhaltig gut geht, ja. Das heißt, da entsteht dann auch sowas, was uns zum Beispiel jetzt, um auf die Forschung zu kommen, wo wir wissen, dass Leute, die eben mitfühlen, damit sich selbst sind, ja, besser für ihre Gesundheit sorgen. Also zum Beispiel, wenn sie die Ernährung umstellen wollen, das besser durchhalten können oder beim Rauchen aufhören, es denen leichter fällt oder eher auch mal zum Arzt gehen. Also weil es halt irgendwie so angetrieben ist von diesem nachhaltigen Wunsch, dass es mir wohlergehen möge, körperlich als auch emotional. Hm. Also nur um ein Beispiel zu nennen, zum Beispiel von dieser Nachhaltigkeit, die da drin steckt.
Und das ist ein super schönes Beispiel, was du jetzt auch gerade nochmal zum Ende hingebracht hast, Christine. Das beobachten wir ja immer wieder in unserer durchaus auch auf Selbstoptimierung getrimmten Gesellschaft, ne, dass viele sich vornehmen, keine Ahnung, ich möchte jetzt endlich Sport machen oder ich möchte dies oder meine Ernährung umstellen. Und das wird häufig dann mit so einer Härte, mit so einer Disziplin irgendwo. Und das soll dann der Schlüssel zum Erfolg sein. Aber dass gerade diese liebevolle Haltung, aber auch diese achtsame zu schauen, was brauche ich eigentlich und wie geht's mir auch damit, ne, mich selbst an die Hand zu nehmen und sich selbst an der Stelle beste Freundin oder Freund zu sein, eher dann zum Erfolg führt. Finde ich auch an dem Aspekt wahnsinnig spannend, was du gerade gebracht hast. Ja, also ich kann tatsächlich nur bestätigen, das war jetzt, lieben Dank, dass du uns so tief reingenommen hast. Du hast die drei Schritte schon so schön oder die drei Faktoren so schön dargestellt. Ich kann tatsächlich nur bestätigen, für mich war es der Game Changer, der Schlüssel in den letzten Jahren in meiner Persönlichkeitsentwicklung sozusagen. Und ich glaube irgendwie wirklich das Missing Piece für das, dass daraus ganz viel nochmal entstanden ist. Weil das Verrückte, was daraus wirklich entstehen kann, kann ich aus eigener sozusagen Erleben berichten, ist, dass man nicht mehr alleine ist. Also ich war auch vorher nicht alleine, ich habe einen tollen Mann, ich habe schöne, liebe Kinder, schöne Kinder auch schön und Freundinnen und überhaupt und ich pflege mein Umfeld sehr. Aber es ist einfach so genial, weil du dich selbst plötzlich immer am Start hast und dich in dir selbst einfach ja eine hervorragende Unterstützerin dann auch hast. Und das finde ich war für mich so der Unterschied, der sich dadurch wirklich ergeben hat.
Schön, dass du es beschreibst. Bei mir ging es genauso. Also dass sozusagen dass das wie so eine wichtige Fertigkeit eigentlich ist, diese mich als liebevolle Präsenz für mich da präsent zu haben, was gar nicht mehr wegzudenken wäre. Oder wenn ich Revue passieren lasse, bestimmte Situationen, die ich erlebt habe, die wirklich herausfordernd waren, wirklich schmerzhaft, auch zu sagen, Gott sei Dank hatte ich schon diese Präsenz. Da waren auch ganz schlimme, schmerzhafte Gefühle oder wirklich so das Gefühl, ich bin Mutterseelen allein. Aber da war halt auch diese andere Präsenz. Also es ist so paradox, dieses Menschsein. Es ist so beides irgendwie da. Und ich glaube, dass eine wichtige Sache, also das, was wir zwei jetzt so beschreiben, so als Game Changing, ist auch so, spiegelt sich auch in der Forschung eigentlich wieder. Mhm. Den einen Befund, den wir wirklich, also Befunde, den wir immer, das sich immer wieder wiederholt, ist, dass wenn Menschen diese Fähigkeit entwickelt haben, dann geht es einher, also korreliert mit besserem körperlichen und seelischen, emotionalen Wohlbefinden. Und das ist, glaube ich, genau das, weil, wie du es beschreibst, dass sozusagen wir dann einfach so eine Resilienz, eine Widerstandskraft haben, die halt auch in uns ruht. Also ich glaube, wir als Menschen sind natürlich, wir sind soziale Wesen. Das heißt, das ist total normal, dass wenn es mir schlecht geht, ich natürlich zu meinen Mitmenschen schaue, dass die mir eine Umarmung schenken, dass die mich trösten, dass die mir Verständnis schenken, dass die mich beschützen, was auch immer das ist. Und es ist natürlich irgendwie komisch schon, könnte man sagen, wenn man sagt, Moment, wir trainieren das jetzt, dass wir uns das selber geben. Aber es ist natürlich, es macht natürlich auch vieles entspannter, dass wenn dann gerade niemand ist im Außen oder die Person selber ihre Themen hat, der Partner irgendwie beschäftigt ist, dass wir da eben so Verantwortung für unsere Bedürfnisse, die wir halt selber erfüllen können, übernehmen, sie erstmal klar erkennen. Also das heißt jetzt nicht, dass ich in Beziehung gar nichts mehr brauche, sondern das, was ich mir selber erfüllen kann, erfülle ich mir, beziehungsweise ich habe es halt auch auf dem Schirm, so dass ich auch in Beziehungen dann vielleicht klarer oder weniger, manchmal verfallen ja auch dann in kindliche Muster, ja, dass Erwachsene vielleicht das kommunizieren können und das gleicht dann irgendwie auch was aus, weil das ist nämlich das andere Thema, dass wir dann oft denken, so, das ist so, wie du vorhin gesagt hast, so künstlich. Also, ja, so, was ist denn das? Oder macht uns das noch egoistischer irgendwie, noch mehr Nabelschau? Also nicht nur Selbstoptimierung, sondern auch noch diese Nabelschau. Und da finde ich auch ganz wichtig, also das glaube ich, das ich glaube, das steckt in dem, was wir so erlebt haben, irgendwie drinne auch, dass das halt ein Game Changer ist für viele andere Prozesse auch.
Total.
Also so irgendwie ist es halt ein, du hast gesagt, so ein Puzzlestück. Und das ist auch was, was wir in den Psychotherapiestudien sehen. Also da gibt's Befunde, die halt sozusagen Selbstmitgefühl in den Klientinnen gemessen haben über den Laufe einer Therapie oder verschiedener Arten von Therapien. Und diese Therapieformen haben in keiner Weise darauf abgezielt, Selbstmitgefühl explizit zu erhöhen, wie wir es jetzt in diesem Mindful Self-Compassion oder so in dem Training machen würden, sondern haben einfach ihre normale Therapie gemacht. Und wir sehen dann, dass sozusagen, dass trotzdem am Ende von diesen Therapien es die Leute, die Patientinnen, Klientinnen, die mehr Selbstmitgefühl entwickelt haben, weniger Symptome haben. Also sozusagen, dass das, nennen das, da gibt es noch mehr Studien dazu, die auch ganz spannend konzipiert sind, die halt zeigen, es scheint wie so ein transtheoretischer, transdiagnostischer Wirkmechanismus zu sein, dass wenn was irgendwas, was ich mache für mich, ob es ist Meditieren, ob ich ein Coaching mache, ich Psychotherapie mache, ob ich was ganz anderes mache, ja, wie singen lernen oder weiß nicht, egal. es ist eigentlich immer darum geht, dass ich diese Beziehung zu mir, also dass ich mich erstmal kennenlerne und dann halt hoffentlich nicht aus einem kritischen, verurteilenden Blick, abwertenden Blick sehe, sondern eben aus diesem liebevollen, realistischen, wertschätzenden und mitfühlenden, wenn es mir schlecht geht, sozusagen.
Ja, genau. Sehr, sehr schön. Christine, was ich gerne auch mit dir nochmal anschauen würde, weil häufig, wenn ich dieses Konzept, also wenn ich sozusagen die Grundidee erkläre in Coachings, weil vielen das so unfassbar fremd ist, ist diese Abgrenzung zum Selbstmitleid und aber auch zum, du sagtest auch schon so in Richtung Selbstüberhöhung oder Optimierung, also Thema Selbstwertüberhöhung. Wie sind da die Grenzen beziehungsweise was ist der Unterschied?
Ganz wichtige Frage. Ich fange mal mit dem Selbstmitleid an, weil da ist so eine sprachliche Sache, dass Mitgefühl im Deutschen leider oft auch in der Literatur als Mitleid übersetzt wird. Und da wissen wir aber auch aus der Neurowissenschaft, dass man im zwischenmenschlichen Mitleiden und Mitgefühl zwei verschiedene Dinge sind. Also vielleicht kurz vorweg, weil das wissen wir ganz klar, Mitleiden ist wie so ich absorbiere das Leid des anderen, dann geht's mir auch schlecht. Das ist unsere Standardhaltung, da kann ich nicht mehr viel tun. Mitgefühl ist sozusagen was, wo wir mehr in der Kraft sind, wo wir wissen, das ist der andere, der leidet, das bin nicht ich, aber ich spüre es halt auch und genau, ich bin dem anderen wohlgesonnen und dann bin ich irgendwie nicht so belastet, bin ich freier zu helfen. Also nur so nebenbei auch nochmal Mitgefühl und Mitleid gegeneinander zu stellen, was ganz toll schon erforscht ist. Und das kennen wir, glaube ich, alle, dieses Erleben, dass das anders ist und das Mitgefühl uns mehr Kraft geben kann. Und diese Forschung finde ich eigentlich auch spannend. Die ist, kann man auch wieder anwenden auf den Prozess, wenn es uns selbst schlecht geht. Beim Selbstmitleid ist es halt so, dass wir tatsächlich dieses gleichmütige Gewahrsein nicht haben, sondern wir rutschen halt total in die Geschichte mit rein. Wir sind überidentifiziert mit der Geschichte und wir sehnen uns, ich meine, das kennt jeder, also ich kenne das auch, ja. Ich sehne mich dann danach, einfach von jemand anderem irgendwie gesehen zu werden, in dem verstanden zu werden, in dem, was mich belastet. Das heißt, das gemeinsame Menschsein ist eigentlich auch so ein bisschen abhanden gekommen, also das ist auch schon so eine schmerzhafte Isoliertheit. Und das ist beim Selbstmitgefühl halt anders. Da ist halt so, dass ich sozusagen schon mehr Achtsamkeit quasi habe und sage, okay, das fühlt sich jetzt wirklich furchtbar an. Ja, es fühlt sich jetzt so an, wenn ich Mutterseelen allein bin und oder alle gegen mich sind oder was auch immer es auch ist, ja. Und gleichzeitig ist da eben noch genügend Beobachter oder genügend Distanz dazu. So dass eben noch sowas wie so ein Verständnis reinkommt, weil ich sage, hey, das ist ja nachvollziehbar, dass du dich so fühlst und es ist voll schmerzhaft. Es ist ja auch nachvollziehbar, dass du anhand dieser Situation, anhand deiner Prägung, deiner Geschichte dich so das so erlebst und es ist ja auch nicht deine Schuld, ja. Aber jetzt ist die Frage, magst du denn jetzt dafür Verantwortung übernehmen?
es schafft gefühlt auch so einen Handlungsraum, oder? Ich finde, das Selbstmitleid ist halt so wirklich dieses Hilflosigkeit, mich zieht es dann so körperlich schon fast so, weißt du, so in die Grube, so keine Luft mehr kriegen. Und ich finde, beim Selbstmitgefühl schwingst du ja irgendwo mit dir selbst. Es geht ja um dich selbst, aber du schaffst dir halt wieder so einen Handlungsraum. Also das ist, es ist für mich weitaus erwachsener und aktiver irgendwo.
Mhm. Ja, wie, du holst dich so selber beim Schopfe, holst du dich da so heraus.
Genau. Ja. Und stimmt. Verurteile es nicht, meinen Zustand, aber ich schaue ja schon drauf, also wie du auch sagtest, ich hebe diese Isolierung auf, indem ich sage, naja, anderen geht's auch so, na, Leiden ist menschlich sozusagen, aber ich nehme es wahr und überlege dann liebevoll, was könnte mir denn jetzt gerade helfen? Und beim Selbstmitleid, oh Gott, ich armes Fascherl und ja, die Bulle weinen und oh, keiner mag mich und so. Also ich meine, da zieht's einen ja nur noch
runter. Ja, genau. Und ich glaube, da ist dieser Moment, dieses, das steht, also es ist gar nicht manchmal so explizit beschrieben, aber dieses sich selbst Verständnis zu schenken dafür, dass es nachvollziehbar ist, warum man sich so fühlt, finde ich voll wichtig, um wieder diesen Handlungsspielraum, diese Distanz zu bekommen, damit es auch nicht so kalt, weil manchmal auch, wenn man Achtsamkeit übt, kann das so emotional ein bisschen kalt sein. Mhm. Und dass man, also im Selbstmitgefühl geht es darum, dass wir immer in diesem wirklich warmen, liebevolleren Raum sind. Nicht fühlst du so leise, sondern halt echt so, was sich fragen, was würde denn in diesem Moment, was würde ich mich sehnen, von jemand anderem zu hören, der mir wirklich wohlgesonnen ist und der mich wirklich unterstützen will. Und das führt uns eigentlich, da haben wir, also da hat eigentlich fast jeder eine Antwort drauf. Ja, also klar, wenn wir wirklich schwer traumatisiert sind und da noch drinstecken, dann ist das, fällt uns schwer. Aber die Mehrheit von uns kriegt es dann auch irgendwann hin, zu sagen, ja, eigentlich würde ich gerne hören, so, hey, du bist, das ist voll nachvollziehbar und ich bin da für dich und lass auch mal, ja, dann jammer halt mal oder so, ja, also genau. So diese Akzeptanz, dass es so sein darf und also halt Verständnis, ich weiß nicht, wie du es sehen würdest, das hilft mir immer wahnsinnig,
total
nachvollziehen zu können. Dass ich nicht das Gefühl habe, ich muss das Gefühl abstellen, das darfst du nicht oder so.
Ja. Absolut. Und jetzt sagtest du vorhin so schön sozusagen Selbstmitleid, Selbstmitgefühl und dann Achtung, Achtung, es gibt vielleicht sowas wie Nabelschau oder könnte es nicht gehen in ein, ich bin sozusagen der Nabel der Welt und das Wichtigste und in einer Art Überhöhung meines Selbstwertes. Mhm. Inwieweit ist da die Gefahr da, wenn ich von sowas wie Selbstmitgefühl spreche, beziehungsweise ist sie halt nicht da, weil?
Mhm. Also erstmal die Studien, die habe ich vor kurzem mir nochmal angeschaut, was da der aktuelle Stand ist. Die sagen, dass es wirklich, also entweder gar keine Korrelation gibt zu sowas narzisstischen Tendenzen oder negative. Also quasi, je mehr Selbstmitgefühl man hat, desto weniger neigt man dazu, narzisstische Tendenzen zu haben. Also nehmen wir Tendenzen, wir reden jetzt nicht von so einer Persönlichkeitsstörung oder sowas. Und ich glaube, so wie die es auch verstanden haben, ist es, dass es halt gerade dieser Prozess, den wir benannt haben, dieses nicht in die Geschichte reinzugehen, also sozusagen da eine Distanz zu schaffen. Und das ist ja schon mal, da drehen wir uns weniger um uns selbst. Und der andere Punkt ist auch, dass wir ja Selbstmitgefühl so einen Moment beschreibt, wo wir einen Schmerz empfinden. Und oft ist es so, dass wenn Personen so in diese Richtung gehen, dass wir so optimiert und dastehen wollen, uns viel sozusagen um uns selbst drehen, um halt positiv gesehen zu werden oder ausschließlich positiv gesehen zu werden von anderen oder vielleicht sogar besser zu sein als andere, dann werden schwierige Gefühle vermieden. Vor allem Scham, Unsicherheit werden vermieden, gefühlt zu werden. Das heißt, Selbstmitgefühl ist quasi, das ist eigentlich erst dran, wenn wir spüren, dass es uns nicht gut geht und bereit sind, das auch anzuerkennen, die Menschlichkeit von dem auch. Also halt auch zu sagen, und es ist ja total menschlich, dass ich mich ausgeschlossen fühle, wenn ich in eine Gruppe komme oder so. Das geht wahrscheinlich den anderen auch so und mich das spüren lasse. Und dann ist nochmal Thema Beziehung. Es haben viele Frauen, vorwiegend Frauen, die Angst, dass wenn sie Selbstmitgefühl üben, dass sie Angst haben, dass es sie egoistisch macht oder dass sie als egoistisch vom Gegenüber verurteilt werden und sozusagen die Beziehung dann abbricht. Das kennst du wahrscheinlich auch, diese
Befürchtung. Die kenne ich von anderen, von mir komischerweise nicht. Also ich habe da relativ leicht dann Zugang bekommen, weil ich gemerkt habe, wie wahnsinnig es mir hilft. Aber Ja.
Ich kenne sie teilweise von mir, dass ich dann doch so Schuldgefühle habe, wenn ich dann was dann für mich tue oder Nein sage oder so. Deshalb, da kann ich mich gut mit identifizieren. Ich höre es halt bei den meisten Teilnehmerinnen auch. Und da ist einfach wichtig zu sagen, natürlich kann es was in Beziehungen verändern, wenn wir Beziehungen aufgebaut haben, wenn die darauf aufgebaut sind, dass wir halt unsere Bedürfnisse hinten anstellen oder gar ignorieren oder die Bedürfnisse des Gegenübers immer priorisieren. Ja, wenn es dann einen Ausgleich geben soll und ich meine Bedürfnisse auch ernst nehme, natürlich wird sich dann irgendwas in den Beziehungen verändern.
Na klar.
Spannend. Also sozusagen, da kann man jetzt gar nicht sagen, auch nein, das macht dich nicht egoistisch. Also ist ja sozusagen abhängig von dem Gegenüber, wie die Person es dann wahrnimmt. Also im schlimmsten Fall könnte man sowas hören wie, du bist aber jetzt egoistisch geworden.
Ja.
Und für sich selber ist es total stimmig, weil man merkt, dass sagt, hey, ich nehme Verantwortung für meine Bedürfnisse und habe da sogar mehr Kraft und Freude für andere da zu sein. Weil das ist das, was, es gibt eine Studie, die ist auch spannend, die sagt, dass wenn wir Selbstmitgefühl benutzen, wenn jemand anderes leidet, dass das wichtige Tool ist, um das in echtes Mitgefühl für andere verwandeln zu können. Also, dass wir dann nicht mitleiden. Und dafür brauchen wir dieses Selbstmitgefühl. Das heißt, es gibt auch noch eine Studie, die über Beziehungspartner, deren Wahrnehmung voneinander erforscht. Und die zeigt auch, dass sozusagen je mehr Selbstmitgefühl man hat, desto mehr nimmt einem der Partner eigentlich als ja, konfliktfähiger, kompromissbereiter und trotzdem die Beziehung als harmonischer oder zufriedenstellender war. Ja, also das heißt, die Forschungsergebnisse sprechen jetzt nicht dafür, dass man egoistischer wird, sondern eher eigentlich ein reiferer Beziehungspartner. Klammer auf, trotzdem kann es sein, dass gewisse Gegenüber das als ungewohnt wahrnehmen.
So, und ja, und ganz spannend kann es ja jetzt werden, wenn man sogar den Schritt weitergeht, weil jetzt hat sich dieses sehr spannende Konzept des Selbstmitgefühls, des Self-Compassion, noch weiterentwickelt in den letzten Jahren und ganz aktuell, begleitest es hier im deutschen Raum, Christine, ist das sogenannte kraftvolle Selbstmitgefühl mit dem interessanten Beisatz für Frauen, würde ich dann auch gerne gleich nochmal drauf eingehen, aber jedenfalls das kraftvolle Selbstmitgefühl ist jetzt sozusagen das die Überarbeitung oder vielleicht noch weiter Bearbeitung des Konzepts. Hol uns doch mal da rein, was hat's damit auf sich?
Also im Grunde ist es, sag ich mal so, ich wollte jetzt was sagen, es ist nichts Neues, aber ist es, glaube ich, jetzt sind die Leute so weit, dass Selbstmitgefühl allgemein bekannt genug ist, dass wir diesen Aspekt explizit trainieren können. Und zwar, es ist so, dass wir immer beschreiben, dass im Grunde man kann sagen, hey, wenn ich jetzt ein guter Mutter, Vater sein will für ein Kind, dann brauchst immer diese fürsorglichen Qualitäten von sowohl die eher femininere Aspekte haben, wie so ein Zulassen, Verständnis schenken, was wir gerade beschrieben haben, auch trösten, beruhigen, bei Angst, bei Traurigkeit, einfach einen so sein lassen. Wie gesagt, es ist eher was Weiblicheres vielleicht und wir nennen es dann eher so die Yin-Aspekte. Wie gesagt, hat es nicht mit Mann und Frau per se zu tun, sondern eben mit der Qualität. Und dann brauchst du aber genauso auch Grenzen und Klarheit und auch Schutz und auch diese Fähigkeit, jemanden zu ermutigen, der vielleicht unsicher ist oder halt gegen Schaden zu schützen oder halt gegen Schaden sich selbst gegenüber zu schützen, also diese Grenzen. Und das sind dann sozusagen mehr die maskulineren Eigenschaften, die wir auch brauchen, also die auch Fürsorge darstellen. Und man könnte sie eben Yang als Yang-Qualitäten bezeichnen. Und die gehören eigentlich zusammen, weil auch dieses sich selbst zu beschützen oder andere zu beschützen, worauf ich mich jetzt fokussiert habe in dem Programm, was ich entwickelt habe, ja, das soll ja aus Liebe, von Liebe angetrieben kommen, nicht aus Angst. Und die gehören eigentlich zusammen. Das ist so ein Yin und Yang. Das ist sozusagen alles an mitfühlenden, weisen Eigenschaften, die auftauchen können, wenn ich mich frage, was brauche ich denn jetzt wirklich, damit es mir so gut geht wie möglich in dieser Situation? Wenn der Chef, die Chefin mich ständig Überstunden arbeiten lässt und ich mich ohnmächtig und ungerecht behandelt fühle, dann brauche ich vielleicht eher diese Fähigkeit, in die meine Kraft zu kommen, meine Wut zu spüren, klare Grenzen zu setzen und zu schauen, was da eine weise Handlung wäre, anstatt in der Ohnmacht oder in der Dauerwut zu verharren. Das heißt, eigentlich gehören die zusammen. Und ich glaube, wenn man beginnt, Selbstmitgefühl zu lernen, dann ist erstmal physiologisch, brauchst erstmal dieses sanfte Selbstmitgefühl, dieses raus aus dem harten Strengen, was du beschrieben hast, dieses Loslassen, erstmal dieses, ich bin okay, wie ich bin, erstmal sanfter zu werden, dieses wirklich liebevolle, also, oder ja, sanftmütige zu entdecken. Und erst wenn wir das können, in Anführungszeichen, können wir aus dieser liebevollen Haltung in das Kraftvollere gehen, ohne dass es aggressiv wird. Weil wenn wir dieses Sanfte noch nicht drauf haben, dann kann es sein, dass wir sofort wieder in was aus dem Bedrohungssystem, also so was mit Aggressionen zu tun hat. Und deshalb ist es wichtig, erst mal dieses Sanfte irgendwie aufgebaut zu haben. Und was bei mir den Prozess, den ich jetzt entwickelt habe, also Kristin Neff und ich, wir haben sozusagen zeitgleich, wir haben zusammen was geschrieben, das war für Menschen mit schweren Traumatisierungen. Also ihr Ansatz kommt jetzt fast noch mehr aus dem MSC, wohingegen meiner, der ist so ein bisschen, da bin ich halt die Psychotherapeutin, sozusagen aus so einem Prozess kommt, der vielleicht nochmal tiefer einsteigt. Und bei mir ist es so, dass ich gedacht habe, was ich immer gesehen habe, dass oft Menschen einfach stecken bleiben, wenn sie konfrontiert sind mit Personen oder Situationen, die ihnen nicht unbedingt wohlgesonnen sind, die sie ihre Grenzen übertreten und ja, wo Ungerechtigkeit stattfindet und wie jemand ihnen sogar schaden will, bewusst oder unbewusst. Und dass es da quasi am schwierigsten ist, wahrhaftig selbstmitfühlend, weise mit sich umzugehen. Und dass da viele Anteile in uns auftauchen können, die uns das verwehren. Und deshalb ist sozusagen, habe ich da einfach über die Jahre das beobachtet, in den Seminarteilnehmerinnen, die ich dann irgendwie individuell gecoacht habe und auch in den Personen, die wirklich schwer traumatisiert sind, die ich in der Therapie begleiten durfte, dass das immer der gleiche Prozess war, dass da irgendwann mal die gesunde Wut hochkam und ich habe mich immer riesig gefreut, weil ich gedacht habe, ja, die braucht's ja, um sich zu schützen und da ist ja eine Kraft drin, eben auch dieses sich zu schützen angesichts von Verletzung oder Ungerechtigkeit ist kraftvolles Selbstmitgefühl. Ja. Und die will ich fördern. Aber die kippte dann immer ganz schnell weg. Dann kamen zum Beispiel Stimmen, die sagten, ach, das darfst du nicht fühlen, das ist hässlich. Oder der andere hat es nur gut gemeint, du bildest dir das nur ein. Oder du bist so kompliziert. Also die irgendwie das invalidieren, also entwerten. Oder gar wie so eine Dissoziation, wie so innere Rauchwolken, die dann auftauchen, Nebelschwaden, so dass man das gar nicht, diese Wut, die vielleicht für einen Moment aufgeploppt ist, sofort wieder verschwand. Und die Person sich wieder, ja, ohnmächtig, hilflos, taub, gar nicht da, also gar nicht sich spürend erlebt hat. Und das heißt, dieses erste Hindernis bearbeiten wir dann. Und das zweite Hindernis ist dann, wenn man dann mal so die Idee hat, bei diesem Chef, Chefin könnte ich eigentlich was sagen oder ich könnte mich auf die und die Art und Weise wehren oder für mich einstehen, dass sofort dann wieder Scham, Schuldgefühle kommen, die einem dann auch wieder von dieser inneren Weisheit und gesunden Wehrhaftigkeit wieder abschneiden. Ja, dann heißt es wieder so, oh Gott, die würden dann sagen, dass du ein schlimmer Mensch bist, dass du schwierig bist, dass du, oder das kannst du denen nicht antun, oder dann wirst du, was auch immer, bestraft oder verlierst deinen guten Ruf oder sowas. Und da ist eben eine Komplexität drin, ich glaube, in diesem Prozess, wo ich einfach dann gedacht habe, das braucht so dringend, weil wenn wir da nicht weiterarbeiten, dann haben wir nur ganz viel Sanftheit und versuchen sogar vielleicht uns Ungerechtigkeiten, missbräuchliche Situationen schön zu reden.
Ja, absolut.
Und da irgendwie gesunde Wut mit Pseudo-Selbstmitgefühl wegzumachen in uns und vielleicht sogar Ausreden zu finden für Leute, die sich einfach missbräuchlich ausnutzen, demütigend, nicht okay, unethisch anderen gegenüber verhalten. Ja, und dann sowas sagen, so, ach ja, der kann ja nichts dafür, sie kann ja nichts dafür, weil. Und zu sagen, nee, da wird's unbequem. Aber da müssen wir hinschauen, wenn wir wirklich auch in eine Weisheit kommen wollen und nicht in so ein Beispiel. Ja.
Du sprichst mir da so aus der Seele. Also einerseits wirklich aus der Beobachtung als Coach in meinen Coachings. Da erlebe ich immer wieder so eine Sprachlosigkeit seitens meiner Coaches. Ne? Also dass sie dann sogar zum Glück in Berührung mit ihren eigenen Gefühlen und spüren, nee, da ist eine Grenze überschritten, es dann aber nicht entsprechend formulieren können und diese Grenze setzen können, weil sie halt auch entweder gar keinen Zugang zu der Wut haben, das kenne ich ja leider selber ganz gut, also dass dieses Gefühl noch nicht mal hochkommt und wenn es denn dann kommt und du sagst, ah, nicht gut, das ist die gesunde Wut, ne, auch die Weisheit, die da drin steckt, dass man es dann ganz schnell abwertet, bewertet, in die Schamecke, wo auch immer hin driften lässt und dann halt auch nicht die Kraft daraus nutzen kann. Das heißt, ich beobachte es sowohl bei meinen Coaches immer wieder, vermehrt bei Frauen, bei Männern weiß ich gar nicht so, muss ich sagen. Vielleicht kommen wir da nicht immer so dran. Und fand es jetzt auch wahnsinnig spannend in dem Prozess, den ich mit dir gemacht habe. Den habe ich ganz stark aus erstmal Interesse an dem Konzept, um sozusagen, es gibt einen Aufbaukurs zu Mindful Self-Compassion, musst du jetzt auch noch machen, musst du jetzt auch noch verstehen. Und war dann ehrlich gesagt schockiert, in welcher Tiefe mich das in so einem Online-Kurs 4 Abende, 2,5 Stunden erreicht hat. Ne, weil ich bei mir selber feststellen musste, wo ist denn diese verdammte Wut? Ich hätte ja mal gerne, aber ich bin da noch nicht mal rangekommen. Also da hat es echt, ich glaube, mindestens diese 2 Sitzungen gebraucht, bis ich dann da wirklich gespürt habe, okay, so ganz sanft fackelt da mal was und warum haut die gleich wieder ab? Ne? Weil ich so die Weisheit daraus, also theoretisch verstehe ich das und halt das für total sinnvoll, aber ich komme nicht wirklich ran.
Ich glaube, da bist du nicht alleine, Nicole. Ich kenne es mit mir auch. Also manchmal spür ich die sehr arg, dann kippt sie wieder weg. Und wenn auch sozusagen, wenn du Leute fragst, ich glaube, es ist wichtig zu verstehen, dass Wut sozial zensiert ist, weil es ja so schnell in Aggression kippen kann. Also da müssen wir schon viel Regulationsfähigkeit mitbringen. Deshalb zensieren wir es, ja. Du bist ja ausgebildete Juristin, du weißt, wann wir da im Gefängnis landen. Also du weißt sozusagen, also im Sinne von, es hat ja auch einen Sinn für unser Miteinander, dass wir das sozusagen, dass da auch eine Scham oft drauf sitzt. Sozusagen, oh Gott, da kommt jetzt eine Wut hoch, die muss ich schnell wegmachen. Also es ist ja, läuft alles unbewusst ab. Und bei Frauen ist es dann nochmal mehr so, weil wir sozusagen unsere Zugehörigkeit zur Gruppe ist konditioniert mit so lieb und nett sein, ja, oder liebenswürdig sein. Bei den Männern geht es vielleicht eher, also das ist jetzt sehr verallgemeinert, ja, so um dieses Starksein, leistungsfähig sein und so weiter. Und da ist Wut manchmal, glaube ich, ein bisschen, also oder Konfliktfähigkeit ist weniger negativ behaftet. Also dass man sich da auch mal rauft und dann lässt man es los, wohingegen bei Frauen ist eher, es geht um Harmonie. Wenn wir da irgendwie in Konflikt gehen, das ist irgendwie auch schon wieder so schambesetzt oder wir werden halt als irgendwie schwierig eingeordnet oder hysterisch oder was auch immer. Und ich glaube, da ist einfach so eine unbewusste Konditionierung gesellschaftlich, die dann sofort aktiv wird und die das dann wegdrückt in uns und dann kriegen wir nie die Chance. Und das ist nämlich dieser Prozess, dass wir haben dann nie die Chance, das mal zu erforschen. Also wir brauchen so eine gewisse Achtsamkeit, um dann zu sagen, Moment mal, was ist das jetzt für eine Wut? Warum? Das ist ja erstmal so eine Emotion, die ist ja da. Was will die mir eigentlich sagen? Also das ist ja auch dieser Prozess, den wir dann sagen können, hey, warum bist du jetzt da? Was willst du, dass ich weiß über diese Situation? Ja, und dir mal zuzuhören und dann zu sagen, hey, deine Grenzen sind jetzt hier massivst überschritten worden. Und es ist ja auch spannend, dass wir dann oft denken, also ich kenne das von mir auch, dass ich wie so eine Validierung von außen brauche. Darf ich jetzt da wütend sein? Darf ich mich darüber aufregen? Ja oder nein? Und dann zu sagen, Moment, es ist komplett subjektiv. Meine Grenzen, ob die jetzt moralischer Natur sind oder körperlicher, sozusagen räumlicher, emotionaler Natur, die sind ja komplett subjektiv. Die stehen gar nicht zur Debatte, ob ich mich dann unwohl fühlen darf, wenn die überschritten worden sind, weil es ist mein Prozess. Und ich glaube, das ist was wir dann noch so nachholen müssen, weil wir eben dieses Lernen, weil wir eben oft die Wut, die dann aufgetaucht ist, der nicht so klar zuhören.
Genau.
Also.
Ich glaube, das ist vor allem das Wichtige, ne? Dem auch dann Raum zu geben, weil spannenderweise, seitdem ich mich mit Self-Compassion, also Selbstmitgefühl auseinandersetze, bin ich, würde ich mal sagen, zu Schamforscherin geworden. Also das Gefühl Scham,
dazu, ja,
genau,
ja.
Das Gefühl Scham kriege ich sehr schnell spitz bei mir. Da weiß ich immer sofort, ah, okay, da ist sie und jetzt guckst mal genauer an, was ist denn da los? Nicht hilfreich, kindliches Gefühl, was ist hier eigentlich los? Aber das Gefühl Wut, das war für mich tatsächlich spannenderweise noch verhältnismäßig neu. So ein Kirch erschreckend, hallo mit 53. Und von daher, da das ist also jetzt mein neuer Auftrag, dass ich der Wut mehr Raum gebe, sie zulasse und nicht sofort, weil das mache ich selber natürlich anerzogen, aber verteufle und sage, nee, also das passt ja nicht zu dir. Jetzt hier sozusagen wütend, kopflos womöglich durch die Gegend zu krakeelen geht nicht. Erstmal hochkommen lassen, erstmal gucken, was will die Wut mir sagen. Und dann kann ich ja, wie du so schön auch in deinem Buch schreibst, den gesunden Umgang damit, ne? Also das zu lernen. Das ist jetzt so mein neues Spiel.
Super. Aber die Scham ist ganz wichtig, weil die denkt es ja zu. Also das ist, sonst kämen wir, die macht auch schon so einen Scheibenwischer-Effekt. Die drückt es ja auch schon weg,
absolut.
Darfst du nicht fühlen. Deshalb ist wichtig auf dem Schirm zu haben. Wie hast du es denn erlebt dann? Also weil vielleicht die Zuhörerin auch manchmal, dass so kommt zu einem Punkt, wo man denkt, oh Gott, die spüren jetzt ihre Wut. Jetzt rennen die da nur noch hysterisch, aggressiv in der Gegend herum und
das ist noch ein langer
Weg. Kommt man dann gar nicht mehr klar, weil die wollen dann nur noch ihren Kopf durchsetzen. Weißt du, wie ich meine? Magst du mitteilen? Vielleicht kann ich auch noch ein bisschen erzählen.
Ja, gerne. Erzähl du auch gleich nochmal gerne. Also bei mir ist es wirklich noch ein langer Weg. Ich bin jetzt schon froh, dass ich zwischendurch sozusagen dieses kleine flammende Zünglein der Wut spüre und denke so, ah, okay, was willst du mir sagen und was ist hier eigentlich gerade los? Aber dass das sozusagen ein sengendes Feuer in mir wird, davon sind wir jetzt mal ganz weit entfernt. Ne? Also das habe ich nicht, noch nicht mal im Verkehr, noch nicht mal beim Autofahren oder so, wie es viele dann ausleben können. Aber nee, also da brauche ich tatsächlich noch ein bisschen.
Aber schön, dass du das schon spürst. Also ich habe ja auch gemogelt, weil in dem Moment, wo ich dann das Programm, ich habe das 2020 das erste Mal angeboten, damals auch in Person und so. Es war ja auch mein eigener Prozess drin, da hatte ich schon ein bisschen mehr Übung, aber wie es Leben so ist, durfte ich dann darf ich ja immer parallel weiterüben. Man unterrichtet ja meistens was einem selber auch Thema ist. Und was ich spannend finde, ist vielleicht auch noch so mitzuteilen, um Mut zu machen, dass sozusagen, du hast das Feuerchen erwähnt und ich finde, erlebt es immer so, dass die Wut wirklich so, also diese primäre Wut, die wir haben, wenn jemand unsere Grenzen überschreitet, die total gesund ist, also die wie so eine Löwenmama, die auch ihr Kleines vor einem anderen Raubtier, einem Angreifer verteidigt, ja, also diese Art Wut, der mal Raum zu geben im Körper, das finde ich immer ganz spannend, einfach mal die, also der Raum zu geben, also wie wenn man bei diejenigen, die meditieren, einfach mal, was macht denn das im Körper, wenn ich diese Empfindung sich ausdehnen lasse, nicht in die Geschichte zu gehen, also einmal fragen, hey, was willst du mir sagen? Und ich lausche dieser Empfindung im Körper und loszulassen, wer hat Recht, wer hat Unrecht, darf ich jetzt irgendwie das fühlen oder darf ich das nicht fühlen? Ja, darfst du fühlen, wird schon seinen Sinn haben, vertraue auch mal dieser Sinnhaftigkeit, ja. Und da ist eine Kraft drinne, die, wenn wir die sich im Körper ausdehnen lassen und sie auch halten, also auch geerdet halten, die auch tatsächlich kombiniert mit dieser Klarheit darüber, was sie uns sagen will, eine ganz, so erlebe ich das, eine ganz ruhige, feste Gelassenheit und Unbeirrbarkeit geben kann. Also die wirklich ist mir auch vor kurzem in einer Situation passiert, wo ich wirklich auch ungerecht behandelt worden bin, also auch mir körperliche Schaden zugefügt wurde, wo ich hätte hier, ich habe schon wieder eine Juristin mir gegenüber, was mich sehr beruhigt, also schon Schmerzensgeld hätte, also ich hätte jemanden verklagen können, sagen, es ist ganz klare Situation. Und ich habe dann aber überlegt, ich bin wütend, wie gehe ich mit der Wut um, was will ich in der Situation, also was wäre jetzt weise, was will ich auch, ja, was tut mir gut, um da mich zu schützen, das hat mir dann geholfen, darüber klar zu werden und wie setze ich das dann um. Und da war ich einfach ich habe kein Wort gesagt, aber ich habe was ausgestrahlt, was einfach diese Ruhe, Klarheit, Unbeirrbarkeit war. Und dann hat das Gegenüber sofort darauf so reagiert, wie es angemessen war. Also im Grunde, es hört sich jetzt blöd an, ich habe mein Ziel erreicht. Das hört sich jetzt wieder so an, wie wenn ich damit irgendwie, aber es war einfach so ein Gefühl von Gerechtigkeit oder ich war halt klar, was diese weise Handlung für mich ist. Und das hat sich unheimlich gut angefühlt. Also auch, dass es so als Beispiel, dass es darum eigentlich geht und dass man gucken kann, das war jetzt eine Situation, in der es darum ging, dass ich standhaft bleibe. Und genauso hätte es ja sein können, dass in einer anderen Situation, dass man sich vielleicht entscheidet, sich bewusst von jemandem oder einer Situation abzuwenden, also bewusst zu gehen. Oder eben bewusst sich auch für was einzusetzen.
Ja.
Und für was zu kämpfen, aber halt vielleicht anders. Also da finde ich es auch immer so wichtig. Ich weiß nicht, wahrscheinlich kennst du das von den Coaches auch, dass, ich sag jetzt mal, wir alle, die da sich mit diesem Prozess identifizieren können, auch blockiert sind und in der Ohnmacht verharren oder in der Angst verharren oder in der Scham, weil wir das Gefühl haben, wir haben keine Unterstützung. Also wenn ich jetzt irgendwie Chef, Chefin oder ein ganzes System sozusagen, wenn ich mich von dem ungerecht behandelt fühle, das sind ja oft die Mächtigeren. Also wir sind ja dann in so einer Dominanz-Unterwerfungsmentalität drin, ne? Und wir fühlen uns als Opfer oder als unterwürfig, unterlegen, genau, danke. Und deshalb Ohnmächtiger ordnen dann dem anderen die Macht zu, die Dominanz über uns. Und deshalb ist es da, glaube ich, voll wichtig, dieses gemeinsame Menschsein, also zu trainieren, indem wir Solidarität aufbauen. Und da finde ich das auch nochmal spannend, dass wir brauchen auch diese Wut oder diese Anerkennung, des, also dieses wirklich anzuerkennen, dass das ist nicht okay für mich. Das ist nicht okay, dass ich so behandelt werde. Es fühlt sich nicht gut an. Das muss keiner anderer mir mitvalidieren. Aber es braucht einen gewissen Schutz von anderen, die in so einem System, jetzt mal, wenn man es im Betrieb hat oder sowas, wo vielleicht mehrere Mitarbeiter, Angestellte von einer bestimmten Führungsart oder einer bestimmten Person auch betroffen sind, zu sagen, hey, du auch, ich auch, wir auch. Und wir müssen jetzt noch gar nicht irgendwie die Revolution planen, weil dann gehen wir auch wieder aggressiv vor und so sozusagen Aggression mit Aggression versuchen zu behandeln, was jetzt auch nicht zielführend ist, weil es auch nur mehr Aggression schürt, sondern wir solidarisieren uns. Also einfach dieses Anerkennen, du, mir geht's auch so. Und sich das zu trauen, weil da trennt uns die Scham und die Angst. Ja, dass wir uns so eingeschüchtert fühlen oft, dass wir das Gefühl haben, ich traue mich gar nicht, das zu sagen, weil ich komme mir dann vor wie der letzte Depp und nur ich bin so blöd, nur mir geht's so. Dabei ist das ganz, ganz, ganz wichtig. Also da so eine Solidarität aufzubauen, weil dann fühlt man sich sicherer. Also so ein blöder Slogan, ich weiß nicht, ob das Hillary Clinton war oder so, stronger together, aber sind wir halt. Ja, wir sind halt stärker zusammen. Und ich glaube, das finde ich auch nochmal ganz wichtig, sich das aufzubauen in solchen Situationen, um auch sich weniger angreifbar zu machen. Weil die Angst ist natürlich auch manchmal real. Ja, da kann es eine Angst von, also da kann es eine Bestrafung geben, da kann es eine Konsequenz von uns, eine mächtigeren, tatsächlich mächtigeren, dass es der Arbeitgeber ist, dass man Angst ist, dass man den Job verliert oder es andere Konsequenzen gibt. Also diese Angst ist ja auch, hat sehr oft auch in der Realität basiert und da finde ich das ganz, ganz wichtig, einfach anzuerkennen, dass wir das brauchen. Wir brauchen da Unterstützung und Solidarität. Ja,
absolut.
Können wir uns auch aufbauen, weil es wird andere geben, die da offen sind.
Christine, wenn jetzt Menschen hoffentlich sehr angesprochen sind von dem, was wir hier uns ausgetauscht haben, schon in einer ganz schönen Tiefe, und sagen, hey, das hört sich spannend an und vielleicht ist es für mich auch Missing Piece, wie können die sich mit dem Thema auseinandersetzen? Was wären deine Empfehlungen, wie man an das Thema Selbstmitgefühl und oder auch kraftvolles Selbstmitgefühl, das wäre mir auch nochmal spannend, muss ich das erst so zuerst machen, um ans andere ranzukommen? Ne? Also was wären dann wirklich ganz praktisch deine Handlungsempfehlungen?
Also ganz konkret würde ich, wenn jemand ganz neu ist und neugierig in Bezug auf diese liebevolle Haltung, sich selbst gegenüber zu kultivieren, würde ich tatsächlich mal auf Inside Timer, YouTube schauen nach Selbstmitgefühl, also tatsächlich oder Mindful Self-Compassion. Da gibt es ganz viele Meditationen, unter anderem von mir, auch von anderen Lehrenden. Und dir mal reinzuschnuppern, einfach um so ein Gefühl zu kriegen, ist das überhaupt mein Ding? Kleiner Hinweis, es kann oft sein, dass man zuerst, ich nenne es allergische Reaktionen bekommt. So, das ist irgendwie zu süß oder zu was auch immer. Es kann auch ein gutes Zeichen sein. Ich hatte auch erst allergische Reaktionen und die gehen dann auch wieder weg mit der Zeit. Und wer da irgendwie merkt, das spricht mich an, also man muss das dann auch nicht können, aber da ist so ein, ja, einfach eine Sehnsucht vielleicht auch da. Mm. Ich würde das gerne mehr können. Dann würde ich auf jeden Fall den Kurs, den du auch schon gemacht hast, den Mindful Self-Compassion Kurs empfehlen, gerne auch bei mir. Ich biete den online an, wieder im Herbst. Und das ist ein achtwöchiges Training in der Gruppe. Also es ist ganz schön, dass man auch dieses Gefühl, da ist jetzt keine Gruppentherapie, wo man viel von sich erzählen muss, aber einfach dieses Gefühl, hey, da sind tatsächlich auch noch andere. denen geht's auch so. Das unterstützt
verbindet
den Prozess.
Auch total.
Ganz genau.
Und ich fand es faszinierend, dass das online wirklich gut funktioniert. Also ich habe den ersten ja damals in Präsenz hier in Berlin gemacht, bei der Kollegin Sabina Witte hier in Berlin. Das war auch sehr schön und war sehr gut in einer kleinen Gruppe. Aber ich fand, das online hatte jetzt auch eine besondere Qualität, wenn man so in seinem eigenen geschützten Raum blieb, also in seinem eigenen Zuhause vor dem Bildschirm. Man teilt sich auch oder man tauscht sich auch aus und teilt sich mit. Aber trotzdem hatte ich das Gefühl, ich konnte noch mehr bei mir und in meinem Prozess bleiben. Also ich fand, das hatte eine ganz besondere Qualität nochmal.
Spannend. Das habe ich nämlich interessanterweise auch für mich, als ich Online-Sachen mitgemacht habe, erlebt.
Ja.
Genau.
Und also ich fand das toll. Und du machst das ja auch wahnsinnig lebendig und trotzdem auch sehr warmherzig, so dass man auch das Gefühl hat, du bist voll bei einem und nicht irgendwie nur so hier am Bildschirm sozusagen die Moderatorin oder so.
Ja. Das ist schön zu hören. Ja. Und vielleicht, wie du sagst, also ich bin auch so ein bisschen im Hintergrund da, wenn jemand wirklich da Schwierigkeiten hat, unterstütze ich die Person auch. Man ist auch nicht allein gelassen. Und für diejenigen, die schon sagen, hey, ich habe schon da diese Kompetenz, die kann man ja auch anders erworben haben, nicht nur über dieses Programm, und hat Lust, direkt diesen Prozess mitzumachen, den wir jetzt beschrieben haben. Also wo man dann sagt, hey, was sind denn diese Anteile, die mich blockieren? Was sind auch Vorbilder? Ja, wer ist denn so? Wer verkörpert das denn, dieses wirklich unbeirrbar, klar, fürsorglich, gerecht zu sein. Der kann im Herbst auch mitmachen. Da habe ich jetzt sozusagen den Prozess etwas entspannt und ihn auf 8 Wochen ausgedehnt. Also das kraftvolle Selbstmitgefühlstraining, was du schon jetzt intensivst in der intensiven Dosis erlebt hast, so ein bisschen mehr verteilt über 8 Wochen damit machen. Und da habe ich auch ein kleines Büchlein zugeschrieben, was heißt kraftvolles Selbstmitgefühl. Also wer jetzt uns sagen, ah, super, da ist es.
Dankeschön. Können unsere HörerInnen jetzt nicht sehen, weil ich es ja nur auditiv mache. Genau, aber es ist ein kleines, sehr handliches und sehr feines Buch von dir, Christine, finde ich, mit Praxisanteilen. Und wir durften damals als Teilnehmerinnen des virtuellen Kurses ja auch den Audiokurs praktisch begleitend, haben wir den mitbekommen im Package. Den kann man aber auch unabhängig buchen, glaube ich, ne?
Ganz genau. Das sind irgendwie 39 Euro. Wer sagt, hey, das ist jetzt finanziell ein bisschen zu viel, den Kurs zu machen, dann man findet, glaube ich, im Büchlein ist ein kleiner
Rabattcode. Ach, sieht so lustig
aus. Also, da kriegt man auch noch einen Rabatt. Genau. Also, wer gerne so kombinieren mag, dann kann man sich da einfach Zeit nehmen und es im eigenen Tempo sozusagen Audiokurs machen und ich begleite.
Genau.
Sozusagen dann per Stimme.
Genau. Und Stichwort Meditation. Lange bevor ich dich auf diese Art kennengelernt habe, habe ich deine Meditation schon über deine Website tatsächlich gefunden und gemacht. Das kann ich tatsächlich nur empfehlen, weil du ja da ganz großzügig unter dem Stichwort Ressourcen halt auch Meditation teilst. Und die einfach da mal rein zu hören und zu schauen, wie man damit klarkommt. Genau, das finde ich eine ganz schöne Möglichkeit.
Genau, kann man sich auch runterladen, da muss man mal offline sein, genau.
Ah, siehst du, das habe ich noch nicht gemacht.
Genau, also wenn so viel online sind, genau.
Genau, ja, und die Bücher von Christine Neff finde ich ja auch faszinierend tatsächlich, ne? Das erste wie auch das zweite. Das zweite habe ich als sehr politisches Buch tatsächlich wahrgenommen, weil es auch viel um die MeToo-Bewegung geht. Die legen ja auch gerade kraftvolles Selbstmitgefühl für Frauen mit dem Zusatz, fand ich auch spannend. Und als absoluter Einstieg empfehle ich tatsächlich häufig den TED-Talk von Christine Neff.
Auf jeden Fall.
Ne, das ist einfach sehr komprimiert in diesen 10 Minuten das Konzept sehr persönlich, emotional belegt, sozusagen auch nochmal dargestellt von ihr. Das finde ich immer ein ganz schöner Catcher sozusagen am Anfang erstmal.
Würde ich dir voll zustimmen. Ja. TED-Talk von Christine Erz, Buch 2011, heißt Selbstmitgefühl. Da geht es auch viel um Selbstwert. Und dann, wer Lust hat, auf Deutsch zum Beispiel zu üben und dann vielleicht auch den Kurs zu machen und dann sich so entlang zu hangeln.
Genau, so ist
der eigenen, im eigenen Tempo. Das darf auch dauern, genau. Hat bei mir auch gedauert. Ich bin immer noch dabei.
Ja, eben. Ich glaube auch, es bleibt eine lebenslange Reise. Und das Schöne ist ja, dass man sich aber selbst dabei begleitet.
Ja, ganz genau. Und alles wird immer leichter.
Ja, so ist es. Man hat einen schnelleren Zugang dazu. Das ist wirklich genial. Lieben, lieben Dank, Christine. Es war mir eine Riesenfreude, dich hier zu haben. Wie gesagt, es war lange ein großer, gehegter Wunsch von mir. Und jetzt hatte ich den Mut, dich anzusprechen, nachdem ich diese vier beschwerlichen Sitzungen mit dir hatte. In die Tiefen meiner nicht vorhandenen Wut. Aber nein.
Ja, ich danke dir für deinen Mut und auch die Einladung. Es hat mich voll gefreut, Nicole, einfach mit dir zu reden und das vielleicht anderen auch zugänglich zu machen, was wir da so schon erlebt haben.
Genau, weil ich bin der Überzeugung, es ist ein Game Changer, es kann ein Game Changer sein. Und ich werde nicht müde, das neben meinem anderen Herzensthema Stärken tatsächlich allen immer mit an die Hand zu geben.
Genau. Vielen Dank dir dafür auch.
Danke.